Wissen Sie vielleicht, liebe Geschwister und Freunde, wie das letzte Wort der Apostelgeschichte lautet? Aber jetzt bitte nicht neispicke in diesen Text. Das letzte Wort der Apostelgeschichte lautet ungehindert, ungehindert, unerschrocken, unverboten. Und so dürfen wir ja auch hier heute unerschrocken, unverboten, ungehindert zusammenkommen und Gottes Wort sagen und hören. Und dieses eine Wort, das letzte Wort der Apostelgeschichte, ist mir doch auch ein Grund zum Danken. Robert Schad, der erste Hausvater der Langen Steinbacher Höhe, der hat öfter darauf hingewiesen, die Apostelgeschichte endet mit ungehindert. Und das ist eine Gnade, keineswegs selbstverständlich. Mein Thema lautet die Endzeitgerichte nach dem Buch der Offenbarung. Ich darf es vielleicht noch etwas ausführlicher das Thema nennen. Man kann das ja nicht so riesenlang in die Zeitung setzen, da muss man immer abkürzen. Die Endzeitgerichte nach dem Buch der Offenbarung werden im Himmel vorbereitet. Das zu zeigen ist eigentlich mein Anliegen, wie Himmel und Erde aufeinander bezogen sind, wie die Dinge, Endgerichte, und wir merken in der Weltlage ja etwas davon, dass es nicht besser, sondern schlimmer wird, das merkt sogar die Welt. Diese Dinge kommen nicht aus Zufall. Diese Dinge kommen nicht, weil da irgendwelche bösen Menschen sich irgendwas vornehmen oder irgendetwas praktizieren, heimlich oder offen, Waffensysteme bauen und so weiter und so weiter. Sondern alles geht von Gott aus. Und das macht gerade das Buch der Offenbarung sehr eindrucksvoll deutlich. Ich setze mein Thema fort, das ich gestern Abend begonnen habe. Und gestern Abend haben wir hineingeschaut in die Kapitel 4 und 5 und 6 der Offenbarung. Mit Absicht habe ich in Kapitel 4 begonnen. Da ist die Rede von dem thronenden Gott, der Sitzende auf dem Thron. Gott wird nicht ausgemalt in der Bibel, wie er wohl aussehen mag. Also es ist zwar die Rede von Jaspis und Edelsteinen und so, das hat aber eine symbolische Bedeutung. Wir haben keinen ausgemalten, gezeichneten oder fotografierten Jesus. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, durch Gottes Gerichte zum Gottesreich. Ich habe es auch auf dem Büchertisch, falls es jemand haben möchte, denn ich werde öfter daraus zitieren. Ich habe in diesem Buch an einer Stelle geschrieben, als mein Jüngster, der Manfred, der da hinten immer saß, noch klein war, da habe ich natürlich mit ihm auch Bibeln und Bilderbibeln durchgelesen. Und da war dann auch eine Abbildung, eine Zeichnung, die Jesus darstellen sollte. Ich brachte es nicht übers Herz, dem Jüngsten zu sagen, das ist Jesus. Ich brachte es nicht fertig. Ich habe gesagt, das ist ein lieber Mann, aber noch ganz anders und viel herrlicher ist Jesus. Wir können ihn nicht darstellen. Und Gott hat es nicht gefallen, uns ein Video oder eine Fotografie zu hinterlassen. Trotzdem habe ich keine Sorge, dass wir etwa im Himmel den Herrn Jesus nicht finden oder erkennen würden. Seine Züge werden uns jetzt schon deutlich gemacht durch den Heiligen Geist, der in den Seinen innewohnt. Offenbarung 4, sagte ich gestern, da haben wir den Sitzenden auf dem Thron und Heinrich Langenberg, der Bibelausleger, hat mit Recht gesagt, der Thron Gottes ist das Zentralbild der Apokalypse. Alles geht von ihm aus. Da laufen alle Fäden zusammen. Er hat alles in der Hand. Das geht sehr eindrucksvoll aus Offenbarung 4 und 5 hervor. Auf seiner Rechten, nicht in seiner Rechten, auf seiner Rechten sieht der Seher Johannes ein Buch, ein Büchlein, aber ein sehr wichtiges Buch. Und wir haben dann Offenbarung 5 betrachtet. In Offenbarung 5 tritt Jesus auf, der in Kapitel 4 noch nicht auftritt. Wer ist würdig, das Buch in Empfang zu nehmen oder es auch nur anzuschauen? Es wird im ganzen All herum gefragt, aber wie ein Ausleger sagt, von überall her kommen die Fehlanzeigen. Niemand ist würdig, nur der eine ist würdig, der sich selber hat schlachten lassen. Schlachtung des Lammes Gottes auf Golgatha. Der Löwe aus Juda, der hat überwunden und der hat deshalb die Würdigkeit als einziger im All, dieses Buch, das ihm Vollmacht verleiht, Weltgericht und Weltherrschaft auszuüben und durchzusetzen, in Empfang zu nehmen. Jesus allein. Kein anderer, nicht einmal der Apostel Paulus, meldet sich. Die großen Religionsstifter, Konfuzius, Buddha und wie sie heißen mögen, auch kein Mohammed, niemand meldet sich. Ich bin da, ich habe die Würdigkeit. Naja, der Mohammed hat ja auch noch nicht gelebt. Aber auch keiner von den Großen dieser Welt und auch keiner der alttestamentlichen Propheten, kein Jesaja, kein Jeremia, nur einer ist würdig. Er hat überwunden durch Kreuz und Auferstehung. Und nun schaut Johannes nach diesem einen und er sieht einen Löwen, aber ihm wird gesagt, überwunden hat der Löwe, und wie er den Löwen schauen will, da sieht er ein Lamm. Und ich sagte schon, der Herr Jesus wird über 20 Mal im Buch der Offenbarung Lamm genannt. Er wird den Lammescharakter nie verlieren. Er ist und bleibt der Liebende, der für die anderen da ist. Auch wenn er richtet, legt er dieses Wesen nicht ab. Wir haben drei große Gerichtszyklen im Buch der Offenbarung. Das sind die Siegelgerichte, das sind die Posaunengerichte, das sind die Zornschalengerichte. Und typisch für das Buch der Offenbarung ist ja, Blick in den Himmel, Blick auf die Erde, Blick in den Himmel, Blick auf die Erde, das Aufeinanderbezogensein von Himmlischen und Irdischen. Himmlische Mächte beobachten uns. Das geht aus Offenbarung 5, aus dem ersten der drei Lobgesänge, deutlich hervor. Diese Himmelsmächte, diese 28 Persönlichkeiten, insbesondere die 24 und die 4, keine erlösten Menschen, Geister, Fürsten, Engelmächte, die beobachten die Gemeinde und die schauen, da unten sind doch solche, die hast du dir erkauft durch dein Blut und die hast du herausgenommen, aus allen Völkern, Sprachen, Nationen, eine Auswahlgemeinde. Ich sagte gestern schon, was manche, die sich Christen nennen, bis heute nicht verstanden haben, das ist, dass die Gemeinde eine Auswahl ist, Ekklesia, herausgenommen, herausgewählt. Das wissen aber diese Engelmächte, obwohl sie das Evangelium nicht voll verstehen und gebückt hineinzuschauen, begehren, was uns wohl anvertraut wird in der Schrift. Das steht ja auch geschrieben. Sie sehen aber, da sind Bluterkaufte, und da sind solche, die hat Gott herausgenommen. Deshalb stehen wir in einer gewissen Spannung zu der uns umgebenden Welt. Und sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Drei Chöre ertönen in Kapitel 5. Und ich sagte, Offenbarung 5, Vers 13, der Pietist von der Schwäbischen Alb von Münsingen, Friedrich Meyer, hat seinerzeit geschrieben in einem Buch über die Offenbarung. Offenbarung 5, Vers 13 ist eine gewaltige Weissagung für die Wiederbringung aller Dinge. Offenbarung 5, Vers 13, da ist alles fertig. Jedes Geschöpf betet an, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das entspricht etwa Philipper 2, 10 und 11. Was wollen wir noch mehr? Da könnte doch das Buch der Offenbarung schließen. Aber ich wiederhole nochmal, wenn da die Offenbarung schließen würde, dann würden wir sagen, wunderschön im Himmel, wunderschön die Gedanken Gottes, wunderschön die Lobgesänge im Himmel. Aber wie es hier wirklich zugeht auf dieser Erde, das scheinen die im Himmel nicht zu wissen. Und deshalb bin ich froh und deshalb war es der Wille Gottes. Die Offenbarung endet nicht mit Kapitel 5. Sondern nun geht es herab, hinunter in die Tiefen. Und nun tun die apokalyptischen Reiter da ihr Werk. Aber alles wird ausgelöst von Jesus im Auftrag des Vaters. Ihr Lieben, das ist ein wichtiger Gedanke auch für die heutige Zeit. Wir wissen nicht, was dieses Jahr kommt. Wenn ich mir den Präsident Bush so anschaue, wenn er da im Fernsehen auftritt, der hat ja ein grimmiges Aussehen. Er will unbedingt etwas durchsetzen. Und da werde ich erinnert an das, was in der Offenbarung steht. Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, steht mal in Offenbarung 17 im Blick auf irgendwelche Gerichtsprozesse. Gott steht auch hinter den Gerichtsprozessen. Lesen Sie bitte in Gnade und Herrlichkeit in Heft 5 und 6 einmal den wertvollen Artikel von Bruder Heller vom geheimen und geoffenbarten Willen Gottes. Da hat Bruder Heller auch solche paradoxen Stellen gesammelt. in Heft 5, das wurde von vielen Abonnenten bereits gelobt, dieses Heft 5, ja, wenn Sie es nicht haben, können Sie es ja nachbestellen, Paulus Verlag Heilbronn, und auch gleich abonnieren für nächstes Jahr. Entschuldigung, wenn ich keine Werbung mache, wer macht sie denn? Im Fernsehen bestimmt nicht. Also nebenbei bemerkt, ganz wertvoller Artikel von Adolf Heller, vor vielleicht 40 oder 50 Jahren geschrieben. Aber solche Wahrheiten veralten ja nicht. Der geheime und geoffenbarte Willen Gottes. Und da gibt es ganz paradoxe Aussagen, schon im Alten Testament. Da tut irgendeiner was Böses und nachher heißt es, Gott hat das so gewollt? Ja, sagt Bruder Heller, wie kann denn Gott etwas wollen, was er verboten hat? Also, das kann man nur dann begreifen, wenn man weiß, dass sich der Wille Gottes auf verschiedenen Ebenen vollzieht. Geoffenbarter und geheimer Wille Gottes. Auch Bruder Geier schreibt in seinem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung, indem das Geschöpf sich dem geoffenbarten Willen widersetzt. Nein, das wollen wir nicht, oh Gott, widerspenstig, widerstrebend. Erfüllt es den geheimen Willen Gottes. Und das geht ja auch aus drei Stellen hervor in Apostelgeschichte 2 und 3 und 4. Ihr habt Böses getan, ihr habt den Fürsten des Lebens gekreuzigt. Und indem ihr das getan habt, habt ihr die Schrift erfüllt, habt ihr seinen Ratschluss erfüllt. Ja, wie kann beides stimmen? Doch, beides stimmt. Sie haben gegen den geoffenbarten Willen Gottes verstoßen und erfüllten Dinge, die Gott in seinem geheimen Willen längst nicht nur vorausgesehen, sondern auch vorausgeplant und im Voraus genehmigt hatte, dass es so kommen müsse. Der Bruder Geier wurde mal gefragt in einer Bibelstunde, ich war als junger Mann dabei und noch so ein anderer junger Mann, der heißt Hartmut Meier, Gerber von der Langensteinbacher Höhe, vielleicht ist Ihnen der Name schon mal begegnet. So zwei junge Männer waren da in Karlsruhe in der Brüderstunde Samstagabend, da waren Bruder Heller und Geier beide in Karlsruhe ansässig. Ich war 3 Jahre Bürger der Stadt Karlsruhe von 1947 bis 1950, Buchhändlerlehrling. Und dann wurde Bruder Geier gefragt von einem Bruder, Bruder Geier, hat Gott die Sünde gewollt? Nun war Bruder Geier gewiss kein Jein-Sager. Manche sagen ja Jein, ja? Also Ja und Nein zugleich. Bruder Geier war gewiss kein Jein-Sager. Er liebte klare Töne. Aber in dem Fall hat er gesagt, es kommt darauf an, wie Sie Ihre Frage verstehen. Man kann nicht auf jede Frage sofort einfach mit Ja und Nein antworten. Das wissen die Politiker längst, die von den vorwitzigen Journalisten das Mikrofon vor den Mund gehalten bekommen. Da hüte dich, Ja oder Nein zu sagen. Und das gilt gelegentlich auch für uns. Wir können nicht auf jede Frage, ja, nein, so geht das nicht. Sondern Bruder Geier sagte, es kommt darauf an, wie Sie Ihre Frage verstehen. Wenn Sie meinen, ob Gott die Sünde will, dann ist es klar, nein, natürlich nicht. Er ist Ihr Feind, sie muss abgeschafft werden. Wenn Sie es aber so verstehen, ob es Gott gefallen hat, im Verlaufe seines Planes für eine begrenzte Zeit die Sünde und den Tod hineinkommen zu lassen in seine Schöpfung, also ich zitiere sinngemäß, so etwa hat er geantwortet, wenn Sie die Frage so meinen, ob Gott die Sünde für eine Zeit lang dulde, toleriert, ja, haben will, um sich umso mehr zu verherrlichen, dann gilt ja. Und ich denke, diese zwei Ebenen des Willens Gottes sollten wir immer bedenken, geheimer und geoffenbarter Wille Gottes. Oder, nach Epheser 1 zu reden, Wille des Wohlgefallens und Wille des Ratschlusses. Er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Wenn es einen Angriff auf Irak geben sollte im Februar oder was weiß ich wann, dann ist das auch im Willen Gottes mit drin, aber nicht im Wohlgefallen. Kann denn Gott Wohlgefallen haben an Menschen, die da durch Bomben oder was umkommen? Nein, niemals. Aber im Ratschlusswillen ist alles mit drin. Nichts kann sich dem Willen Gottes entziehen. So gibt es auch keine Obrigkeit außer von Gott, Römer 13, obwohl er wahrlich an vielen Obrigkeiten gar keinen Gefallen hat. Alles ist mit drin. Und Helmut Gollwitzer, der Theologe, hat mal gesagt zu Römer 13, 1, es wäre schrecklich, wenn es anders wäre. Es wäre schrecklich, wenn es eine Obrigkeit gäbe und Gott sagte, ja, da kann ich nun auch nichts dazu. Das habt ihr Menschen euch ja so. Ihr habt ja den Hitler gewählt, nicht ich. Also da seid ihr, seht mal zu. Nein, es ist alles mit drin in seinem Willen, seinem Zugriff und auch in seiner Begrenzung. Er begrenzt ja auch die Gerichte. Und wenn wir vom Buch der Offenbarung hören, dann wollen wir auch immer sehen, die Gnade im Gericht. Gerichte der Endzeit im Himmel vorbereitet. Siegelgerichte werden vorbereitet in Kapitel 4 und 5. Dann kommen als zweiter Zyklus die Posaunengerichte von Offenbarung 8, Vers 7 bis 9, Vers 21. Und auch diese werden im Himmel vorbereitet. Jetzt möchte ich vorlesen Offenbarung 8, 1 bis 6. Offenbarung 8, 1 bis 6. Und da finden wir also Folgendes. Und da es das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, wie eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und gegeben wurden ihnen sieben Posaunen. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Er hatte ein goldenes Rauchfass, Räucherpfanne, und gegeben ward ihm viel Räucherwerk, damit er es zugunsten der Gebete oder mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der angesichts des Thrones ist. Und aufstieg der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Augen Gottes. Und der Engel hat das Rauchfass genommen und erfüllte es vom Feuer des Altars und warf es auf die Erde, und es entstanden Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten oder hielten, machten sich bereit, dass sie posaunten. Daraus geht wieder hervor, dass die Gerichte Gottes, die in der Endzeit über die Erde kommen, und zwar sich verstärkend, das sieht man ja eindeutig, wenn man etwa die Posaunengerichte mit den Zornschalengerichten vergleicht. Bei den Posaunen heißt es immer wieder ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, bevor man dann bei den Zornschalen ein totales, ein globales Gericht hat. Es kommt nicht aus einer Laune Gottes. Es wäre ein völlig falsches Gottesbild, sich einen zürnenden Gott vorzustellen, der so, wie das bei uns Menschen vorkommt, wütend, drauf los, schlägt. Und nachher denkt man, ach, jetzt hatte ich doch ein bisschen die Kontrolle über mich selber verloren. Ach, wie schade. Wir Menschen, wir sind ja doch sehr von der Sünde geprägt. Entweder züchtigen wir überhaupt nicht, oder wenn wir züchtigen, dann verlieren wir jedes Maß. Also es ist ganz schlimm, wie wir nach dem einen oder anderen Extrem da die Kontrolle verlieren und falsch handeln. Gott braucht man nicht ermuntern, wie man uns ermuntert in Epheser 4. Zürnet, und sündiget nicht. Zürnet. Das heißt nicht, ihr sollt weder zürnen noch sündigen, das ist nicht gemeint, sondern bitte ein Komma. Zürnet, Es muss auch mal gezürnt werden. Wehe dem, der in der Erziehung nicht zürnt. Naja, die Kinder sind halt heute so. Gebt den Kindern Maßstäbe. Gebt den Kindern in aller Liebe und auch mit allem Ernst Maßstäbe. Die verlangen ja im Grunde danach. Ich vergesse nie Otto Fosseler, den Oberschulrat von München, wie er in Langensteinbach einmal sagte, im Blick auf die Zeit der antiautoritären Erziehung und antiautoritäre Kindergärten in Berlin. Da ist man dann so arg lieb zu den Kindern. Ihr dürft machen, was ihr wollt, antiautoritär. Wir wollen doch endlich Schluss mit dieser Autorität, schrecklich. Und dann habe ein Kind am anderen Morgen die Aufsicht führte oder auch nicht führte, die Erzieherin gefragt, oder auch Nicht-Erzieherin, sagt man besser, Fräulein oder Frau sowieso, müssen wir heute wieder tun, was wir wollen? Müssen wir heute wieder tun, was wir wollen? Das heißt, das Kind hat das als Not empfunden. Sie wollen den Weg gezeigt bekommen. Also bitte, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, seit ich 60 bin, erlaube ich mir gelegentlich etwas über Erziehungsfragen zu sagen. Vorher habe ich mir nicht getraut, weil ich selber genug Fehler gemacht habe. Was hier bei den Posaunengerichten geschieht, ist nicht eine Laune, ein wütendes Draufschlagen eines Gottes, der wohl die Kontrolle über sich selber verloren hat. Nein, alles kommt aus einer heiligen himmlischen Besinnung. Da ist erstmal eine halbe Stunde Schweigen. Dürfen wir es auch mal anwenden auf uns Menschen. Wenn ein Vater zum Jähzorn neigt und seine Kinder allzu heftig prügelt, dann würde ich sagen, geh mal eine halbe Stunde in die Stille, so, und bete zu Gott und dann geh und züchtige dein Kind. Dann ist es wohl anders, als wenn du ohne Kontrolle so von den Nerven getrieben draufschlägst. Aber wir wollen auch beachten, dass die Schrift sagt, wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Und wir sehen heute viele negative Entwicklungen. Wer prügelt, der wird gar noch angeklagt. Bitte, ich meine jetzt nicht ein maßloses Prügeln und Misshandeln. Das meine ich wahrlich nicht, aber gelegentlich muss man auch mal draufhauen ein bisschen. Und das ist ja verpönt, da kannst du ja angeklagt werden. Und wer etwas gegen Homosexuelle sagt, der kann ja bald angeklagt werden. In Schweden ist es ja schon so weit. Ob wir in Deutschland auch noch so eine Rechtsprechung kriegen, weiß ich nicht. Gott behüte uns davor, dass nicht mehr der Sünder bestraft wird. Nein, nein. So wie man ja auch manchmal den Eindruck hat, bei Überfällen, Entführungen, Morden, nicht die Opfer, um die kümmert man sich nicht so arg. Aber dass doch bitteschön der Mörder und der Verbrecher und der Vergewaltiger, dass dem doch jede juristische Hilfe zuteil wird, dass er bitte kein ungerechtes Urteil kriegt. So, so, so. Aber ich will aufhören, die Gegenwart zu beklagen. Das lesen Sie täglich in den Zeitungen. Wir haben Besseres zu verkündigen. Gottes Gerichte, denen geht erstmal ein himmlisches Schweigen voraus. Die halbe Stunde muss ja nun nicht unbedingt eine halbe Stunde sein nach unseren Uhren. Ein Ausleger hat gemeint, er müsse das umrechnen nach dem Maßstab 1000 Jahre wie ein Tag, und er kam so auf etwa 20 Jahre, aber das halte ich auch nicht für ganz richtig. Jedenfalls eine Zeit, eine begrenzte Zeit, eine nicht allzu lange Zeit ist ein Schweigen. Ob dieses Schweigen auch etwas zu tun hat mit einer Trauer Gottes? Einmal hatten wir in Gnade und Herrlichkeit einen Artikel, der Schmerz Gottes. Das kam von einem Bruder Klein aus Bonn, ein Pastor, Klein, den Bruder Schirmacher persönlich kannte. Er schickte mir mal vor 30 oder wie viele Jahren diesen Artikel, der Schmerz Gottes, Gott, der mitleidende Gott. Das gilt auch für die Gegenwart und Jesus, der Mitleidende, der alles zuerst empfindet. Wenn man starke Trauer hat, dann schweigt man, dann schwätzt man nicht und redet dauernd. Gott schweigt Stille, eine Stille vielleicht der Trauer, eine Stille der Besinnung. Aus dieser Stille heraus kommen dann die Gerichte. Viel Räucherwerk, darunter verstehen die Ausleger wohl letztlich unter dem Rauch des Räucherwerks die Fürbitte Jesu. Und die Fürbitte Jesu steigt auf mit den Gebeten aller Heiligen. Die Gebete aller Heiligen werden aufbewahrt. Es ist nicht so, als würde Gott auf unsere Gebete gerade mal, ich sage es jetzt mal sehr menschlich, gerade mal, wenn wir heute beten, dann hört er im Moment drauf und dann ist es schon wieder vergessen. Es gibt ein Aufbewahrtwerden und, wie ein Bruder schrieb, ich glaube es war Heinrich Langenberg, eine endzeitliche Wirksammachung der Gebete aller Heiligen. Wobei ich nicht so denke an unsere egoistischen Jammergebete, sondern an solche Gebete, wo es wirklich geht um sein Reich, um seinen Plan, um seine Ziele, um seine Gedanken. Was wir in der Richtung beten, das wird aufbewahrt und endzeitlich wirksam gemacht. Das Räucherwerk der Fürbitte Jesu steigt empor mit, zusammen mit den Gebeten aller Heiligen. Dann haben wir wieder das im Vers 5, was wir gestern schon mal sahen, in Offenbarung Kapitel 5, Vers 7. Das sind so Feinheiten, das merkt nicht jeder Bibelleser. Da muss man dann auch schon ein bisschen vielleicht den Urtext kennen. Da wandelt sich der Aorist plötzlich in die Perfektform, bevor es dann mit Aorist wieder weitergeht. Das habe ich mehrfach im Buch der Offenbarung gefunden. Oft, sehr häufig wird der Aorist gebraucht, eine spezielle Zeitform. Es hat irgendetwas begonnen, aber es hat eine fortgesetzte Bedeutung und Wirkung. Und dazwischen kommt plötzlich perfekt. Ein für alle Mal ist das passiert. So lesen wir Offenbarung 5, Vers 7, der Herr Jesus hat ein für alle Mal das Buch aus der Hand des Engels genommen. Und auch hier in Offenbarung 8 kommt dann plötzlich in Vers 5, der Engel hat das Rauchfass genommen und füllt es vom Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Also diese Perfektform deutet wohl das endgültige, unwiderrufliche der Handlung an. Die halbstündige Stille im Himmel ist zu Ende. Jetzt wird, wie der Ausleger Ketter schrieb, dasselbe Feuer des Altars, an dem sich die Gebete der Heiligen wie duftender Weihrauch entzündeten, zum Werkzeug der strafenden Gerechtigkeit an den Gottesfeinden. Die Posaunenbläser rüsten sich, ihr Werk zu tun. Und jetzt schreibt da wieder der Flakhelfer Heinz Schumacher. Ich war eben bei der Flak und habe das miterlebt, wie das so war bei den nächtlichen Bombenangriffen. Ich lebte am Südrand des Ruhrgebietes in Mettmann und ich wusste genau, ach so, heute an meinem 15. Geburtstag ist Essen dran, die Innenstadt von Essen brennt. Direkt vor mir, halb rechts, heute ist Dortmund dran, halb links, heute ist Duisburg dran, ganz links, Düsseldorf brennt, ganz rechts, Wuppertal brennt. Das habe ich so mitbekommen, besonders 1943. Die Posaunenbläser rüsten sich, ihr Werk zu tun. Es ist, schreibt der Flakhelfer Heinz Schumacher, wie wenn bei den nächtlichen Großangriffen auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg durch hunderte englischer Bomber die signalgebenden Flugzeuge über dem Zielgebiet eingetroffen sind, um die markierenden Leuchtbomben zu setzen. Das Verderben ist nun nicht mehr aufzuhalten. Und nun kommen also diese Posaunengerichte über die Erde. Und ich habe in meinem Buch durch Gottesgerichte zum Gottesgericht ja mehrere Deutungen hintereinander aufgeführt. Immer wieder stehen wir gerade im Buch der Offenbarung vor Fragen, wie soll man das deuten, was ist damit gemeint? Da haben wir ja immer wieder auch Bildersprache, wie soll man die Bilder deuten? Und dann ist es nicht gut, wenn man sagt, nur diese Auslegung kann Recht haben. Sondern es ist gut, wenn man mehrere Auslegungen hintereinander stellt. Das habe ich von Karl Merz unter anderem gelernt. Und dann kann der Leser mitdenken. Und dann kann der Leser sagen, ach, von diesen 5 Auslegungen gefällt mir die am besten. Andere sagt, nein, die gefällt mir aber. Jedenfalls werden wir dann zum Mitdenken angeregt. Was bedeuten die 6 Posaunen? Die 7. hat dann ja einen besonderen Charakter. Was bedeuten die 6 Posaunen? Friedrich Meyer war ein gesegneter Mann in Münzingen auf der Alp. Ich sagte es gestern schon. Friedrich Meyer, bei dem gab es keine Hakenkreuzfahne aus dem Haus heraus, wenn angeordnet wurde, allgemeine Beflaggung. Aber die Nazis wagten sich nicht an ihn heran, weil sie wussten, das ganze Dorf steht hinter dem Mann. Und wenn wir den angreifen, dann haben wir das ganze Dorf in Feindschaft. Und wir wollen doch beliebt sein bei der Bevölkerung. Trotzdem hat natürlich Friedrich Meyer auch in seinem Buch über die Offenbarung eine Schau vertreten, der ich eigentlich nicht immer folgen kann. Wenn man nämlich bei den 7 Posaunen in der vergangenen Geschichte der Welt herumsucht, dann ist das wohl nicht so gut. 1. Posaune, ein wildes Feuer bewegt Mongolen und Hunnen 375 nach Christus zum Einfall nach Europa. 2. Posaune, die Hunnenschlacht 451 nach Christus auf den katalaunischen Feldern. 3. Posaune, der Presbyter Arius von Alexandrien fällt als großer Stern vom Himmel. 4. Posaune, die Macht des Papsttums entsteht um 440. 5. Posaune Mohammed, 6. Posaune Eroberungszüge des Islam. Ich kann dem eigentlich nicht folgen, wenn man die Posaunengerichte so auf die Vergangenheit hindeutet. Dr. Peter Ketter, die Apokalypse, Herders Bibelkommentar, ein katholischer Ausleger, der aber in der Zeit Hitlers damals in seinem Werk über die Offenbarung sehr viel Gutes in edler Sprache geschrieben hat, Dr. Peter Ketter, ich habe ihn öfter zitiert. Er deutet die 1. bis 4. Posaune auf Naturkatastrophen und die 5. Posaune, Satan als vom Himmel gefallener Stern, lässt in der Endzeit höllische Quälgeister auf die Menschen los. 6. Posaune, durch dämonische Reiterheere aus dem Osten von Babel, der Metropole, der Gottesfeinde, kommt ein Drittel der Gottlosen der Endzeit um. Wieder ganz anders deutet es Heinrich Langenberg. Ich schätze ihn sehr und ich habe dem Enkel von Heinrich Langenberg geraten, doch seine kleine Schrift über Theopneustie, Das gottgegeistete, gottgehauchte Wort, das sollten die mal wieder auflegen. Denn Willi Schirmacher sagte, was Heinrich Langenberg geschrieben hat über die Inspiration, das ist das Beste. Theopneustie. Ja, sagte der Urenkel mir am Telefon, der Urenkel von Heinrich Langenberg, der kümmert sich noch um die Schriften seines Urgroßvaters. Ob mir das Glück zuteil wird, weiß ich nicht. Also, da sagt er, ja, das wollen wir ernsthaft bedenken. Gerade als im Duden das Wort Theopneustie vor einigen Jahren gestrichen wurde, da werden bei jeder neuen Auflage des Dudens so ein paar altmodische Worte, die man nicht mehr heute kennt, rausgeworfen. Da wurde das Wort Theopneustie, gottgehaucht, gottgegeistet, rausgeworfen. Und gerade da hat Gnade und Herrlichkeit über Theopneustie geschrieben. Heinrich Langenberg hat ja über die Offenbarung auch geschrieben, erste Posaune, Krieg im Lande, das heißt für Israel ein furchtbares Blutgericht. Er hat Ge, woher kommt Geometrie, Geologie und so weiter, Ge, das kann Erde oder Land bedeuten, und das ist ja sehr wichtig hier im Buch der Offenbarung, er hat es gern auf das Land bezogen, Land Israel. Zweite Posaune nach Heinrich Langenberg, das im Gerichtsfeuer hell brennende Volk der Juden wird das ganze Meer, das heißt die Völkerwelt, mit ins Gericht hineinreißen. Ein sehr interessanter Gedanke auch im Blick auf die Gegenwart. Sie wissen, dass der Präsident Bush, wie es scheint, lieber heute als morgen losschlagen würde gegen Irak. Und da ist ein Volk, das stimmt ihm sehr heftig zu. Welches Volk? Israel, Sharon, ja, das wäre gut, denn wir könnten ja die zuerst Betroffenen sein durch einen schrecklichen Schlag. Der Bush scheint unter einem 11. September-Syndrom zu leiden, das heißt, wir können nicht länger hinsitzen und warten. Es könnte ja schließlich eine ganze Stadt kaputt gehen. Ja, steht ja geschrieben, Offenbarung 17 und 18, solche Dinge wird es geben. Kann etwa um eines Volkes willen die ganze Völkerwelt in Unruhe versetzt werden? Gibt Gott um Israels willen ganze Völker dahin? Das steht irgendwo in Jesaja geschrieben. Ich habe mir das zu Hause mal aufgeschlagen. Um deinetwillen steht das irgendwo in Jesaja 63. Ich habe jetzt die Stelle nicht vor mir. Jedenfalls, das ist auch Aussage. Du bist wertgeachtet in meinen Augen, sagt Gott zu Israel. Ich gebe Nationen um deinetwillen dahin. Harte Aussagen, das im Gerichtsfeuer hell brennende Volk der Juden wird das ganze Meer, die Völkerwelt mit ins Gericht hineinreißen. Da sehen Sie, wie so eine Bemerkung eines vor Jahrzehnten gestorbenen alten Auslegers heute auf einmal ganz aktuell sein kann. Ich will nicht weiter alles vorlesen. Bullinger und August Fuhr und ähnlich Karl Merz deuten die Posaunengerichte so, die Schilderungen sind wörtlich zu nehmen und nicht zu vergeistigen, außer wo der Text selber zeigt, dass ein Bild vorliegt. Das Geschehen ähnelt den ägyptischen Plagen. Es betrifft die ganze Erde. Das Ganze geschieht am Tag des Herrn und muss endgeschichtlich gedeutet werden. Schrift muss durch Schrift erklärt werden. Kein Bezug auf moderne Waffen haben wir bei diesen Auslegern Bullinger, Fuhr und Merz. Ganz anders Bernhard Filbert, von dem ja seinerzeit ein Buch sehr bekannt geworden ist, zunächst im katholischen Verlag Glock und Lutz 1961, dann aber auch als Erbrockhaus-Taschenbuch Nummer 75, und das wurde lange Zeit verkauft, Auflage nach Auflage. Bernhard Filbert, christliche Prophetie und Nuklearenergie, der hat die Offenbarung sehr aktualisiert. Das könnten die Schilderung eines Atombombenkrieges sein, eines nuklearen Krieges. Und er kennt sich ja auf dem Gebiet aus, Filbert. Trotzdem glaube ich, das kann nur ein Teilaspekt sein. Das kann nur ein Teilaspekt sein, was Filbert da gedeutet hat. Bevor wir weitergehen, möchte ich aber noch etwas sehr Schönes vorlesen, was einmal der Magister Helmut Frey geschrieben hat. Das gilt ja sowohl für die Posaunengerichte als auch für die noch schlimmeren Zornschalengerichte. Helmut Frey, das Ziel aller Dinge, Kalber Verlag Stuttgart, das ist auch ein Buch über die Offenbarung. Helmut Frey, der die Bibel mehr auch praktisch erbaulich ausgelegt hat, das Neue Testament. Er schreibt zu diesen Gerichten der Endzeit folgende sehr feine Sätze. Wir dachten, die Hölle ist aufgebrochen, aber nein, Gott hat sich aufgemacht. Wir dachten, die Teufel toben sich aus, aber nein, Gottes Engel walten. Wir dachten, es geht drunter und drüber, aber nein, es geht ordentlich und feierlich zu wie bei einer Liturgie. Wir dachten, das ist ein Sieg der Hölle, aber nein, alles dient der Verherrlichung und dem Siege Gottes. Wir dachten, Gott hat sich abgewandt und uns vergessen, aber nein, Gott ist gegenwärtig und überwacht alles. Er sagt das erste und letzte Wort. Wir dachten, im Toben, Krachen und Zerbrechen gehen die Stimmen der Gemeinde ohnmächtig unter, verhallen ihre Gebete unerhört und wirkungslos, aber nein. Über den gewitterschweren Wolken der Finsternis und Gottverlassenheit, die die Erde hier unten einhüllen, dringen unsere Gebete durch den verschlossenen Himmel und Gott hört sie, ja, umgibt sich mit ihnen, das heißt, hält sie sich gegenwärtig und lenkt in der Zwiesprache mit ihnen die Katastrophen und Gerichte hier unten. Seite 132 meines Buches über die Offenbarung habe ich dieses wertvolle Zitat von Magister Helmut Frey. Alles kommt aus der Hand Gottes. Wenn wir von diesen schrecklichen Gerichten und Plagen hören, ihr Lieben, dann will ich aber auch nicht versäumen, nochmal zu betonen, was ich gestern Abend schon sagte. Gott beeilt sich im Gericht. Wir haben ja öfter die Angabe von 3,5 Jahren oder 1260 Tage oder 42 Monate. Ich denke, das ist wörtlich zu nehmen im Sinne der letzten Danielschen Jahrwoche nach Daniel 9, erste oder zweite Hälfte dieser 7 Jahre. Gott beeilt sich in den Gerichten. Und das sagt ja auch der Herr Jesus in Matthäus 24. Gott hat die Zeit verkürzt. Dass er etwa die Segenszeit des 1000-Jahr-Reiches verkürzt, habe ich noch nie in der Bibel gefunden. Die verkürzt er nicht. Für Segen und Güte lässt er sich Zeit. Äonen, Äonen. Am Anfang der Offenbarung steht Kapitel 1, Vers 3. Glückselig, wer dieses Buch liest. Glückselig? So viel Gerichte. Und ich sage immer wieder, der flächenmäßige Eindruck täuscht, wenn wir so blättern in der Bibel, Offenbarung 6, 8, 9 und weiter und 16 und 17 und 18 und 19, Gerichte, 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 dann kommt so ein bisschen Wiederherstellung am Schluss. Falsch. Wenn wir die Dinge schon allein zeitlich betrachten, was von Offenbarung 6 bis 19 geschieht, geht schnell hintereinander, Schlag auf Schlag. Dann aber lässt sich Gott Zeit. 2x3,5 Jahre der Endzeit. Dieser letzte Siebene hat noch nicht begonnen. Wann er beginnt, weiß ich nicht. Ich kann kein Datum nennen. Und dann lässt sich Gott Zeit allein für das 1000-jährige Reich. Wie lange dauert das? Der Name sagt es, 1000 Jahre. Und dann geht es weiter. Äonen, Äonen, neuer Himmel, neue Erde, Äonen. Auch noch mit Gericht. Aber letztlich mit der Heilung der Nationen. Das wollen wir bitte nicht vergessen, dass Gott sich beeilt im Gericht. Und dann habe ich mir noch eine Notiz aufgeschrieben am Anfang meiner Elberfelder Bibel von Eduard König. Das fand ich in seiner Psalmenauslegung oder Psalmenübersetzung. Da hat er zu Psalm 103, der Eduard König, der kommt aus dem gleichen Ort wie Wolfgang Jugel, da kommen schlaue Leute her, da im Vogtland. Und geboren ist er im gleichen Jahr wie Professor Ströter, 1846, dieser Eduard König. Der hat mit 80 Jahren noch Auslegungen bei Bertelsmann in Gütersloh verlegen lassen, mit 80. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Also Eduard König hat geschrieben zu Psalm 103. Oft hat Gott in der geschichtlichen Leitung Israels den Straftermin hinausgeschoben, das Strafmaß verkleinert und die Strafart verinnerlicht. Also, wir dürfen ja auch mit Habakuk bitten im Blick auf kommende Gerichte, im Zorn gedenke des Erbarmens. Und das tut er auch. Nur eines können wir nicht, was mal eine liebe Frau versucht hat in Langsteinbach. Eine liebe Schwester, vor 30 Jahren, da war, oder wann das war, Robert Schad war Hausvater, und wir hatten zusammen gedient über die Gerichte der Offenbarung, Robert Schad und der junge Heinz Schumacher. Und dann war Gebetsversammlung. Und dann sagte die liebe Schwester, die es wirklich gut gemeint hat: Ach Herr, lass doch diese schweren Gerichte, von denen die Brüder Schad und Schumacher geredet haben, lass die doch bitte gar nicht kommen. Ja, so geht das nicht. Wir können nicht die Gerichte Gottes einfach wegbeten, was du in deinem Worte festgelegt, lass es gar nicht kommen. So können wir nicht beten. Ob es uns gefällt oder nicht, danach wird nicht gefragt, sondern der Wille Gottes wird durchgesetzt, auch in den Gerichten. Aber wir können mit Habakuk beten. Da ist dieses Gebet des Habakuk sehr mustergültig. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Und das tut er auch. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Posaunengerichte, dann Zornschalengerichte. Letzte furchtbare Steigerung. Und auch da geht ein himmlischer Gottesdienst voraus. Offenbarung 15, 1 bis 4. Offenbarung 15, 1 bis 4. Lied der Überwinder, Vorbereitung der Zornschalengerichte. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten. Ihr Lieben, ist das nicht auch tröstlich bei allem Schrecklichen, dass es hier heißt, die letzten? Es gibt natürlich auch noch Gerichtsfeuer im Jenseits, die gibt es auch. Aber jedenfalls auf Erden heißt es dann mal die letzten. Denn mit ihnen wurde der Grimm, Zornglut, Heftigkeit Gottes vollendet. Irgendwann sagt dann Gott, der sich in den Gerichten beeilt, so, das haben wir nun hinter uns. Schluss, Punkt, es genügt. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und dann werden zwei Lieder gesungen, alttestamentlich und neutestamentlich, Vers 3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Pantokrator, Allherrscher. Gerecht und wahr deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du bist allein heilig. In Klammern Hosios, von Natur heilig, von Natur aus heilig. Er muss nicht erst wie wir durch Reinigung und Heiligung in die Heiligung hineinkommen, sondern er ist von Natur aus. Du bist eigentlich allein heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine Rechttaten, gerechten Urteilssprüche sind offenbar geworden. Ein himmlischer Gottesdienst auch hier. Achten wir also immer auf die Gnade im Gericht. Das Gericht ist verkürzt, es sind die letzten Plagen, der Zorn wird damit vollendet, die Zeit ist verkürzt. Ein Lied der Überwinder, die nicht das Mahlzeichen des Tieres genommen hatten. Mir tun diese Leute ein bisschen leid, wenn ich so sagen darf, die in Offenbarung 14 eine ganz schreckliche Warnung bekommen. Antichristenzeit, Offenbarung 13, letztes Weltreich des Antichristen, Welteinheit. Und heute läuft ja schon alles immer mehr auf die Globalisierung hin. Und wie viel Anglizismen haben wir in unserer Sprache? Also gestern musste ich meine Enkelin zu Hilfe rufen, bitte du, komm mal her, ich verstehe das nicht. Ich habe einen neuen Funkwecker gekauft, aber da stehen da lauter englische Worte und ich weiß überhaupt nicht, was heißt denn das? Kannst du mir bitte helfen? Ja, die Enkel und Enkelinnen, die können das dann schon besser verstehen. Also wir haben Globalisierung. Eines Tages müssen wohl alle Erdbewohner Englisch können. Alles läuft auf ein Welteinheitsreich hin, immer größer vereinigtes Europa. Und wenn Sie die Lastwagen sehen unterwegs, da steht dann nur noch Euro oder Inter und solche globalen Dinge stehen da drauf. Alles muss international sein und manche haben sich schon darüber lustig gemacht, dass man irgendetwas in Norddeutschland anfertigt, dann muss es aber weiter angefertigt werden in Süditalien und dann kommt es wieder nach Deutschland. Kein Wunder, dass es Stau auf den Straßen gibt. Vieles Unvernünftige, total Unvernünftige spielt sich ab im Zeitalter der Globalisierung. Und der Euro ist ja auch nicht bei allen Menschen so arg beliebt, weil man sagt, das ist ein Teuro. Also Globalisierung, das läuft zu läuft hin nach Offenbarung 13. Bevor Gott seine Welteinheit verwirklicht, alles unter ein Haupt zu bringen in dem Christus, Epheser 1, Vers 10. Das ist ja sein Ziel. Da sagt der Teufel, das kann ich auch. Und der Teufel ist der große Nachäffer Gottes oder Vorwegnehmer. Und so will er durch seinen Antichristus, sein Meisterstück und Musterstück, so eine Welteinheit vorweg verwirklichen, und er darf es auch. Es wurde ihm gegeben, es wurde ihm gegeben. Offenbarung 13, Vers 5, Passivum Divinum nennt man das. Hinter dem Passiv steht Gott, es wurde ihm gegeben, nämlich von Gott. Gott erlaubt es, er lässt es nicht nur zu, er genehmigt es. Immer wieder sagten die Brüder Karl Merz und Arthur Muhl, Zulassung Gottes, das klingt uns zu schwach. Gott ist nicht nur der, der zulässt, wie ein weich gewordenes Opachen, der die Enkel nicht mehr zu zügeln vermag. Na ja, also wenn ihr das eben wollt, ich kann auch nichts ändern. So ist nicht das Bild unseres Gottes. Er genehmigt Dinge, auch harte Dinge. Und wenn wir die Dinge vom Ziel her schauen, ihr Lieben, nur dann werden wir letztlich ruhig, nur dann werden wir letztlich froh, wenn wir nur auf den Ablauf der harten Gerichte und auf Einzelschicksale blicken, dann kann man nicht froh werden, ganz gewiss nicht. Also Offenbarung 13 haben wir ja das Welteinheitsreich des Antichristen, und dann haben wir noch diese harte Warnung des Engels in Offenbarung 14. Wenn ihr es so macht wie bei Adolf Hitler, Herr Jesus, äußerlich mache ich ein bisschen mit, du hast ja sicher Verständnis dafür, Herr Jesus, du weißt, mein Herz gehört dir, aber äußerlich die Hakenkreuzfahne und Armbinden und alles voller Hakenkreuze, da muss ich dann schon mitmachen. Das wird nicht mehr erlaubt. Das wird den Leuten nicht erlaubt. Eine ganz harte Warnung des Engels in Offenbarung 14. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, angesichts heiliger Engel und angesichts des Lammes, und der Rauch ihrer Peinigung steigt auf in die Äonen. Oh, was sind das für harte Worte und Sätze in die Zeitalter der Zeitalter. Einen gewissen Trost habe ich dann allerdings bekommen aus Offenbarung 19, Vers 3, denn das ist doch sehr hart. Der Rauch ihrer Qual, Äonen, werden die Äonen hindurch gepeinigt? Oder ist das nur so im Gedächtnis vor Gott? 19, Vers 3. Nach dem Gericht über die Weltmetropole des Endes Babylon, da haben wir einen himmlischen Gottesdienst und Lobpreisung Gottes. Jetzt ist die große Hure gerichtet, die die Welt mit ihrer Hurerei und alle Könige betört hat. Zum zweiten Mal sprachen sie, Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in alle Ewigkeit, sagt die Elberfelder. Aber sie merkt an in der Fußnote, in die Äonen der Äonen, in die Zeitalter der Zeitalter. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, ist das wörtlich zu nehmen? Nicht alles in der Bibel ist wörtlich zu nehmen. Wenn dein Auge dich ärgert, reiß es aus und wirf es von dir. Wer von uns hat das schon gemacht? Oder wenn dein Fuß oder Arm dich ärgert, bitte abhauen. Das sagen Ausleger mit Recht, das ist nicht wörtlich zu nehmen. Und so gibt es Stellen, aus denen geht hervor, das ist nicht wörtlich zu nehmen. Wenn der Brand von Babylon aufsteigt und der Rauch, eine kleine Kostprobe gab es ja am 11. September 2001, da sieht man ja immer wieder auf dem Fernsehschirm diese Rauchwolken da, furchtbar schrecklich, und eine ganze Stadt. Aber selbst wenn New York oder irgendeine Stadt getroffen würde und alles brennt und brennt, steigt der Rauch auch auf in alle Äonen. Der steigt auf Wochen vielleicht, wochenlang, aber dann ist irgendwann mit dem Rauch auch wieder Schluss. Also das kann ja hier nur eine übertragene geistige Bedeutung haben. Der Rauch steigt auf in alle Äonen. In dem Gedächtnis Gottes und seiner Heiligen ist das immer gegenwärtig. Und wenn ich von 19 Vers 3 auf Offenbarung 14 Vers 11 schließe, dann meine ich, wir dürfen das auch da so sehen, die werden nicht gequälte Äonen und Gott hat Freude dran, sondern im Gedächtnis vor Gott geistlich geht diese Pein, steht die ständig vor Augen, wird sie nie vergessen. Also Sie dürfen da anders denken, ich will das niemand aufdrängen. Ich meine nur, da gibt Offenbarung 19,3 einen gewissen Schlüssel. Und diese Leute, denen streng verboten wird, ihr dürft keinen Zwiespalt machen. Was ihr innerlich seid, müsst ihr auch äußerlich darstellen. Was wir innerlich sind, dürfen wir äußerlich nicht verleugnen. Gilt auch ganz praktisch für uns, ihr Lieben. Und, tja, Jochen Klepper hat es nicht geschafft. Dann lieber Selbstmord mit Frau und Tochter. Manche schaffen das nicht und ich werfe keinen Stein. Du willst ja auch nicht ins KZ. Also, mancher nimmt sich dann schnell das Leben oder wie auch immer, bevor er dann getötet wird vom Antichristen. Diese Leute haben ein ganz schweres Los. Die haben vielleicht Frauen und Kinder. Wenn du dem Herrn Jesus gehörst, kannst du nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Und da ist es mir in meinem Herzen eine ganz große Befriedigung, dass ich lese in Offenbarung 20, Vers 4, eben diese Leute, die ausgeharrt haben, die diese Katastrophe, auch familiäre und berufliche Katastrophe, auf sich genommen haben, die kriegen als Erstattung von Gott eine extra Auferstehung zugebilligt, die erste sogenannte erste Auferstehung. Ich schaute die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirnhand angenommen hatten. Sie wurden lebendig und herrschten königlich zusammen mit dem Messias 1000 Jahre. Wunderbar. Sie kommen zwar um im Reich des Antichristen in dieser letzten schweren Drangsal, in diesen letzten 3,5 Jahren. Nehmen wir mal an, sie kommen am Schluss dieser 3,5 Jahre um. Ein paar Wochen später sind sie ja schon wieder lebendig und herrschen 1000 Jahre mit dem Christus. Also Gott ist auch da ein wunderbarer Erstatter. Und von eben diesen Leuten hören wir hier auch diesen Lobgesang. Ich komme zurück zu Offenbarung 15,3. Sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herrgott Pantokrator. Ich hatte mal eine Landkarte von Griechenland vor Augen und da sah ich, ach, da ist ja ein Berg, der heißt Pantokrator, genau wie Gott, alles beherrschend. Das muss ein Berg sein, von dem aus man in Griechenland einen wunderbaren Rundblick hat. Alles beherrschend, Allherrscher, Pantokrator. Gerecht und wahr deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig, von Natur heilig. Und dann kommt ein Wort, das ja schon in Psalm 86 steht, ein Wort voller lebendiger Hoffnung. Alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Das ist doch was, ihr Lieben. Alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Können wir das glauben? Ein wunderbares Zielwort. Denn deine Rechttaten sind offenbar geworden. Die Überwinder, die Sieger, es lohnt sich, den Weg der Überwindung zu gehen. Ja, heute haben wir gut reden über diese Dinge. Wir leben in einer Demokratie, mögen auch unsere Politiker fehlerhaft sein und wir nicht immer an allem Freude haben. An keiner Partei haben wir nur Freude, oder? So dürfen wir doch dankbar sein für Versammlungsfreiheit, Redefreiheit. Ich darf drucken lassen, was ich will, jedenfalls politisch gesehen. Da kommt mir niemand in die Quere. Ich muss nicht zu einem Boss einer Partei gehen, wie in der Hitlerzeit vielleicht. Der arme Kurt Reit, der konnte nicht machen, was er wollte, sondern der stand immer unter Druck, als er die Zeitschrift Das prophetische Wort und der Geier Heller weiterführte, Wort und Geist. Und dann mindestens machen Sie bitte eine Anzeige fürs Hinterhältswerk da rein. Na gut, sagte Kurt Reit, so stelle ich mir das vor. Also, wir haben da gewisse Freiheiten, wir können uns frei bewegen, wir dürfen Gottes Wort sagen. Schlimme Sekten allerdings dürfen auch ihren Kram frei sagen, das ist die andere Seite der Medaille. Wir aber sind froh und sollten die Zeit ausnützen. Das Wort Gottes muss laufen, laufen, laufen. Und da muss es neue Übersetzungen geben, damit das Wort Gottes wieder neu läuft und läuft und läuft. Und da sollten wir mit beitragen durch das Zeugnis des Mundes, vor allem auch durch den Wandel, dass das Wort läuft. Auch unser Wandel redet ja. Und es steht ja auch mal geschrieben, dass sogar Frauen ohne Wort wirken können, so dass andere gläubig werden. Und das kann man in christlichen Biografien nachlesen, wie Gottesmänner von ihren Müttern berichten. Meine Mutter, die war mir leuchtendes Vorbild. Also Offenbarung 15, alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Und wenn wir dann kurz noch fragen, wie geht es dann weiter, dann haben wir ja in Offenbarung 17 Tier und Hure. Und ich stimme mit Heinrich Langenberg darin überein, Israel ist das Weib des Lammes. Und Israel bleibt das auch. Ich hatte mal eine Korrespondenz mit einem Prediger vor Jahren, der unbedingt darauf beharrte, ihr mit euren Irrlehren, ihr sagt immer, ihr seid Leib und Braut, wäre was anders. Nein, das ist doch alles das Gleiche. Braut und Leib und Brief und Tempel, das sind alles so Bilder. Wir sind alles. Nein, wir sind nicht alles. Wir sind nicht gleichzeitig Braut und Leib. Schon der Bruder Geier sagte, ich kann doch nicht auf einer Hochzeit gleichzeitig die Braut sein und der Mann. Also entweder oder. Es gibt ja allerdings Bilder für die Gemeinde, verschiedene Bilder, Tempel und Brief und was nicht alles. Aber Leib, da haben wir doch den Eindruck, das wird so hervorgehoben, so deutlich erklärt, das ist mehr als ein Bild, das ist eine lebendige Wirklichkeit, der Herr und die Glieder des Leibes. Und ich habe damals jenem Prediger geschrieben, Braut, Weib des Lammes, wer ist denn das? Das steht ja in Offenbarung 21 im vorletzten Kapitel der Bibel, wer die Braut und das Weib ist. Er zeigt mir die heilige Stadt Jerusalem. Hat Jerusalem was mit Israel zu tun? Wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Dann Offenbarung 21, Vers 12. Ausgerechnet im 12. Vers begegnet uns mehrfach die Zahl 12, die ja hinweist auf Israel. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die da 12 Stämme der Söhne Israels sind. 12. 12 Grundsteine, 12 Apostel des Lammes. Das geht eindeutig auf Israel. Der Dr. Kahn hat es nach dem Krieg einmal ungefähr so ausgesprochen, der Gedanke Israel und die Berufung Israels ist in den Teppich der Prophetie eingewoben bis in die Vollendung hinein. Weib oder auch im Abfall Hure oder auch im Alleingelassensein von Gott Witwe und dann aufs neue liebliche Braut. Das ist das Wunder der Heilsgeschichte, so ähnlich sagte Heinrich Langenberg, dass aus dieser abgefallenen Hure, dass Gott sich ihr aufs Neue zuwendet, dass Gott sie gar noch umwirbt, komm doch wieder zu mir zurück, welcher Mann würde das tun, komm doch wieder zu mir zurück. Er führt sie in die Wüste und umwirbt ihr Herz, Hosea 2, lesen Sie Hesekiel 16 und lesen Sie Hosea 2, dann sehen Sie die große Sünde dieses Volkes. Und dann sehen Sie aber auch das unvorstellbare, wunderbare Erbarmen Gottes. Bei aller Liebe zu Israel dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, ein Teil Israels, ein Teil des Judentums wird sich Richtung Babylon entwickeln. Ich habe in meiner Auslegung der Offenbarung geschrieben, Babylon, ich weiß nicht genau, was ist das endzeitliche Babylon, wo wird es liegen, um welche Stadt handelt es sich. Ich habe da 5 in die engere Wahl gezogen. Aber in der heutigen Zeit denke ich mehr und mehr auch an New York. Na nun gut, Rainer Wörz denkt an Babylon am Alten Platz, auch Eberhard Weber, andere Brüder denken an Rom. Aber ich denke mehr an New York, das hat ja auch alles, was in Offenbarung steht. Da ist das Meer, da sind die Schiffe und da ist das Judentum angesiedelt, da ist eigentlich alles da. Warum soll man verlangen, dass nochmal im Irak eine gewaltige Riesenstadt neu auferbaut wird in den nächsten Jahren? Könnte geschehen. Ich will nicht sagen, dass unmöglich ist. Man kann heute schon sehr schnell Riesentürme bauen, aber ob das so schnell in ein paar Jahren geht, ist doch schon da, diese Stadt. Und ich denke immer mehr an New York und eine Vorprobe hatten wir bereits. Aber bitte lassen wir das mal offen, die Frage. Sie dürfen denken, wie Sie möchten. Eine Stadt im Nahen Osten. Bei New York stört mich nur eines, dass es nicht im Nahen Osten liegt. Aber bei der zunehmenden Globalisierung unserer Welt spielt das am Ende wohl kaum mehr eine Rolle. Jedenfalls, in meinen Augen ist es keine Frage, die der Leib Christi zu seiner Ausreife unbedingt wissen muss, sonst hätte uns das Gott klar und deutlich mitgeteilt. In anderen Dingen sagt Paulus, Vollgewissheit der Erkenntnis. Aber ich muss nicht zu einer Vollgewissheit der Erkenntnis kommen, wer Babylon ist. Das babylonische Wesen erkennen, ja, das allerdings ist wichtig. Und Rainer Wörz hat mir einen sehr feinen Artikel geschickt, der Turmbau zu Babel kommt dann in Heft 1 von Gnade und Herrlichkeit. Ein Schriftleiter ist ja immer schon ein bisschen in der Zukunft, ich bin also in meinen Gedanken längst schon im Januar. Bald muss ich ein Grußwort schreiben fürs neue Jahr, aber ich warte noch ein bisschen. Also Turmbau zu Babel, Babylon, dann kommt die Zerstörung Babylons, dieses gewaltige Gericht. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen, in einer Stunde, dreimal wird es betont, die Megalopolis, die Riesenstadt Babylon. Und dann endlich, Offenbarung 19, kommt der Herr Jesus wieder. Nicht zur Entrückung der Gemeinde, das war längst vorher in der Stille. Aber dann kommt er öffentlich wieder mit den Seinen. Und dann gibt es noch einmal Gericht. Und auch im tausendjährigen Reich gibt es noch Gericht. Er wird sie weiden mit eiserner Rute, aber er wird sie weiden, er wird sie auf die Weide führen. Gott ist Richter, aber Gott ist auch Hirte. Und dann gibt es noch einmal ein Gericht, Offenbarung 20, auch über alle Toten. Sie alle müssen aufstehen und werden gerichtet. Noch einmal gibt es eine Zweiteilung der Menschheit. Sie werden nie von mir eine süßliche, rosarote Allversöhnungsbotschaft hören. Es wird alles gut, keine Sorge, es wird nicht schlimm. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass nur noch die Verkündiger der Allversöhnung, Entschuldigung, wenn ich das mal jetzt ganz scharf sage, das sind fast die einzigen, die in der heutigen Zeit noch den Mut haben, über die Gerichte Gottes zu reden. Ja, man kann ja auch nur dann den Mut haben, weil man die letzte Lösung der Dinge sieht. Und weil man weiß, was Bruder Streuter geschrieben hat, zu 1. Korinther 15, 28, Gott alles in allem, die schönsten Worte, die je einer zu 1. Korinther 15, 28 geschrieben hat, sagte damals ein Ausleger, Otto Riemann, in den 20er Jahren. Streuter hat geschrieben, wie wird es rauschen, brausen, tönen, dröhnen, wenn einst alle Abgrundstiefen ausgefüllt sind und überströmen werden von den lebendigen Wassern, die vom Throne Gottes und des Lammes ausgehen, wenn unter allen denkenden, fühlenden, erkennenden Geschöpfe kein einziges mehr in der Gottesferne ist, wenn alle Gedanken zu allen Zeiten nur ein Ziel, ein Inhalt, eine Fülle haben, ihn, den Vater aller Geister. Ihr Lieben, wenn wir diesen Ausblick haben, dann und nur dann, möchte ich meinen, können wir auch die harte Gerichtsbotschaft der Bibel ertragen und bejahen. Amen.